gibt im Prinzip ja einen doppelten Hintergrund an der Sache. Einerseits sowas wie eine schon seit ein, zwei Jahren wachsende Unzufriedenheit innerhalb der gesamten Bevölkerung über die Zustände, sozusagen also harte Arbeitsbedingungen, schlechte Löhne, schlechte Versorgungslage, viele gefallene Verwandte und Freunde einerseits und andererseits die Unzufriedenheit der Matrosen, dass nämlich eigentlich schon absehbar war, dass der Krieg zu Ende ist und sie da nochmal ein letztes Mal verheizt werden sollten. Also die Generale sich überlegt hatten, die Schlacht, die Schiffe nochmal auslaufen zu lassen zu einer letzten großen Schlacht, um sozusagen mit einem Paukenschlag abzutreten. Und die Leute wollten sich halt nicht verheizen lassen, sondern haben sich entschieden oder haben versucht, das zu verhindern. Die Vertrauensleute in den Schiffen haben sozusagen dafür Werbung gemacht. Man hat die Heizer aufgefordert, die Feuer aus den Kesseln zu nehmen, um das Auslaufen der Schiffe zu verhindern. Das ist dann auch gelungen und es kam trotzdem zu relativ vielen Verhaftungen. Die Vertrauensleute wurden festgenommen und weitere. Aber die Schiffe sind nicht ausgelaufen, sondern am 31. Oktober nach Kiel zurückgekehrt in den Hafen und dort sozusagen haben dann die restlichen Matrosen sich entschieden, die Verhaftungen der Vertrauensleute und Revolutionäre nicht hinzunehmen, sondern halt dagegen zu protestieren. Und am 3. November kam es dann zu einer großen Demonstration oder Versammlung gegen diese Verhaftung mit der Forderung, dass die Leute freigelassen werden, die dann sozusagen mit Maschinengewehr in diese Versammlung geschossen oder in diesen Demonstrationszug geschossen wurde. Die Lage eskaliert ist und die Arbeiter und Soldaten daraufhin die Macht übernommen haben in Kiel und dann von dort ausgehend in Hamburg und in vielen weiteren Städten innerhalb der nächsten Tage.
Genau, du hast das jetzt schon gesagt, diese Machtübernahme in Kiel, die ist dann recht bald übergesprungen auf andere deutsche Städte. Wenn man sich jetzt so die Geschichte von verschiedenen Revolutionen anschaut, dann ist es ja meistens so, dass so ein Überspringen des Funkens, dass das nicht zufällig stattfindet, sondern es bedarf ja ganz verschiedener Faktoren, die da so zusammenkommen, dass so eine revolutionäre Bewegung dann eine Massenbasis bekommt. Was sind denn da die Voraussetzungen dieser Novemberrevolution? Also du hast jetzt schon sozusagen von der Situation der Arbeiter gesprochen gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Wie war denn da die Situation? Wie kam es denn dazu, dass diese Arbeiter dann auch revolutionär gehandelt haben?
Naja, das ist einerseits diese Unzufriedenheit, dann ist da so das russische Beispiel, also schon 1917, ein Jahr davor, ist in Russland sozusagen die Revolution ja ausgebrochen. Das hat vielen nochmal gezeigt, dass der Krieg, den man lange sozusagen mehr oder weniger zähneknirschend hingenommen hat, als eine Tatsache, die von außen übereingekommen ist und mit zu der man sich halt jetzt verhalten müsste, dass das plötzlich halt was erschien, wo man auch eine Option hätte einzugreifen. Und vor dem Hintergrund dieses Beispiels und der Unzufriedenheit und dann sozusagen ein Teilnehmer, ein Jugendlicher dieses Matrosenaufstandes in Kiel beschreibt das so, sozusagen, da war schon ein Pulverfass und dann die Verhaftung der Leute, das Schießen in die Demonstration, das ist im Prinzip der Funke gewesen, der dieses Pulverfass zum Bersten gebracht hat. Und dann ist es halt so, also da gab es ja kein Internet oder sowas, also musste das auch noch weitergetragen werden und diejenigen, die es weitergetragen haben, sind oft Soldaten gewesen, die auf dem Weg nach Hause davon berichtet haben oder in ihre Ortschaften gefahren sind, um dort dann wieder Arbeiterräte zu machen. Also sozusagen mit den Zügen, mit den Soldaten und mit den Nachrichten, die sich dann noch anderweitig verbreitet haben, ist es dann noch zu einer Ausbreitung dieser Revolution gekommen und zum Beispiel auch in Berlin ist das ja relativ sozusagen prominent auch ein bisschen über diese revolutionäre Volksmarinedivision, also Kieler Matrosen, die da auch hingekommen sind, und dort sozusagen die Berichte im Prinzip haben sich umgezogen und dann war das beispielgebend für die Leute, weil sie die Situation nicht länger aushalten wollten. So.
Du sagst jetzt, es ist beispielsgebend gewesen, das hat sich ja dann ausgebreitet, diese Bewegung sozusagen hin zum Jahreswechsel 1918, 1919, da hat sich im ganzen Deutschen Reich eine Arbeiterrätebewegung ausgebreitet. Also eine Bewegung von Arbeiter- und Soldatenräten. Kannst du zum Charakter dieser Rätebewegung was sagen? Also was heißt das eigentlich Rätebewegung? Was wollten die Arbeiter da? In welcher Form haben die versucht, das umzusetzen?
Ich bin mir nicht so sicher, ob die Arbeiter selber insgesamt wussten oder alle das Gleiche wollten, was sie da überhaupt taten. Fakt ist, dass sozusagen Max Hölz beschreibt es so auf seinem Weg nach Hause von der Front, dass er überall, wo er anhält, hörte den Bericht davon, dass Arbeiter- und Soldatenräte gegründet werden. Und der war gerade frisch agitiert worden von einem Sozialisten, sozusagen, den er bewacht hat an der Front und sozusagen sagte dann, ja, das ist die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Wir müssen die Bourgeoisie entmachten, also sozusagen die herrschende Politikerkaste, die Verwaltung, die reichen, keine Ahnung, Fabrikbesitzer, Kaufleute, das Bürgertum im Prinzip, weil die sind diejenigen, die den Krieg vorangetrieben haben, propagiert haben, die Leute an die Front getrieben haben, verantwortlich dafür sind, dass die Lebensbedingungen sehr schlecht waren und es kann nicht sein, dass die weiter über die Geschicke bestimmen, deswegen muss sozusagen das übernommen werden. Faktisch sah das ganz unterschiedlich aus, da gibt es sozusagen wie bei Hölz zum Beispiel radikalere Versuche, also eigentlich überall kommt es zu einer Entwaffnung von Offizieren und sowas. Aber dann gibt es so die radikaleren Versuche, wie bei Hölz, der auch mit Lebensmittelbeschlagnahmung und solchen Dingen vorgeht. An vielen anderen Punkten ist es so, dass man zum Beispiel einfach bewaffnete Arbeiter oder Soldaten neben die Beamten stellt, die aufpassen sollen, was die machen, was natürlich kein besonders guter Kontrollmechanismus ist, wenn die Leute selber gar nicht verstehen, was da in so einer Behörde überhaupt vorgeht, weil das sozusagen natürlich überhaupt nicht deren Lebenswirklichkeit entspricht und sozusagen die Teile der Arbeiterbewegung, die da genauer Bescheid wussten, wie die SPD, die an vielen Punkten mit sozusagen öffentlicher Verwaltung und sowas durch Schöffengerichte, durch irgendwelche Arbeiter, die bei den Krankenkassen irgendwie berufen waren und dort die Arbeiterschaft vertreten haben und so weiter, vertrauter waren. Es ist ja gerade der Teil der Arbeiterbewegung, der sich dem auch nicht hingegeben hat, sondern sich auf die Seiten des Staatsapparats ja auch geschlagen hat. Und insofern ist, also zumindest soweit ich das überblicken kann und mich erinnere an Sachen, die ich gelesen habe, keine einheitliche Bewegung, sondern eher sowas wie der Wille, mit den alten Verhältnissen Schluss zu machen, ohne schon zu wissen, welchen Charakter diese neuen Verhältnisse haben. Und dieses Schlussmachen war gedacht als eine Machtübernahme und Kontrolle sozusagen der staatlichen Organe. Und wenn man später guckt, wie sich das weiterentwickelt, und dann ist es ja auch so, dass unter sozusagen auch unter Einflussnahme der SPD und ihrer Strukturen die Reichsrätekonferenz, hieß es glaube ich, sozusagen dann ja auch beschließt, dass nicht zu einer Räterepublik kommt, sondern Parlamentswahlen durchzuführen sind. Das heißt, es ist auch so, dass die Arbeiterräte sich selber ja entmachtet haben am Ende und nicht sozusagen, also nicht die neue Form von Gesellschaft waren, wie diejenigen, die die Rätebewegung massiv befürwortet haben, sich das vorgestellt haben oder selber nicht sein wollten von den Arbeitern aus.
Also du hast jetzt von radikaleren Bestrebungen geredet. Wenn man jetzt diese radikaleren Bestrebungen zum Ausgangspunkt nimmt, dann muss man ja sagen, dass die Novemberrevolution gescheitert ist. Also bestimmte Ziele sind ja erreicht worden. Zum Beispiel der Kaiser hat ja dann abgedankt im Zuge dieser Auseinandersetzung. Aber statt einer deutschen Räterepublik, statt sozusagen einer Vereinigung der Räte, ist dann die Weimarer Republik gegründet worden, also eine bürgerlich-nationalstaatlich formierte Republik. Woran ist denn die Rätebewegung da gescheitert? Also du hast jetzt von einer sozusagen Selbstabschaffung gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zusammentragen, was so die Faktoren des Scheiterns der Novemberrevolution gewesen sind.
Man müsste vielleicht sozusagen, wenn man das genau macht, sich noch mal unterschiedlich, also müsste das auch geografisch und so ein bisschen differenzieren oder so. Also weil in Bremen zum Beispiel gab es ja noch eine auch sehr breit von der Arbeiterschaft getragene Räterepublik im Januar 1919, die dann auch niedergeschlagen wurde mit Gewalt. Insgesamt mein Eindruck ist, soweit ich das sagen kann und sozusagen soweit man das verallgemeinern kann, ist, dass sowas wie ein einheitlicher Wille in der Arbeiterschaft gar nicht existierte. Also es gab einerseits die sehr radikalen, oft auch sehr jungen und organisatorisch unerfahrenen revolutionären Kräfte, also die Leute, die neu zum Spartakusbund dazugestoßen sind, auf der einen Seite, die aber nicht die Mehrheit, also nicht sozusagen das Bewusstsein der Mehrheit der Arbeiterschaft verkörpert haben und wodurch auch, Paul Mattig schreibt es einmal, ich glaube in einem Aufsatz über Rosa Luxemburg, auch die Revolution ein Stück weit zum Scheitern verurteilt war. Also eine Minderheit der Arbeiter kann nicht gegen sozusagen oder über das Bewusstsein des Rests der Arbeiter hinweg eine Revolution machen. Das funktioniert nicht oder kann nur durchgesetzt werden im Versuch eines Putschs. Und auch der Aufstand in Berlin zum Beispiel im Januar hat sozusagen solche Züge angenommen. Rosa Luxemburg oder auch der ganze Spartakus sozusagen, die schwanken ja selber dort hin und her. Otto-Karl Luban hat das genauer untersucht. Er hat letztes Jahr bei uns in einer Vortragsreihe gesprochen. Schwanken da hin und her zwischen sozusagen eigentlich lehnen sie einen Putsch ab, dann haben sie wieder das Gefühl, es ist möglich, dann treiben sie das voran, dann war es aber doch nicht möglich. Dann nimmt es doch wieder Putschcharakter an, der natürlich auch entsprechend einfach niedergeschlagen werden kann und sowas. Und der Massenrückhalt für solche radikaleren Aktionen, der fehlte. Und dass der fehlte, hat selber wieder unterschiedliche Ursachen. Also, keine Ahnung, unterschiedliche Teile der Arbeiterschaft, die auf unterschiedliche Weise betroffen waren. Die SPD, die ihre Anhänger mobilisiert hat gegen die Revolution, die Unerfahrenheit vieler junger Revolutionärinnen und Revolutionäre, sozusagen eine Orientierungslosigkeit auch von Leuten wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, genau.
Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen darauf eingehen, welche Rolle die SPD jetzt bei der Niederhaltung der Novemberrevolution gespielt hat oder dann eben später im Januar bei der Niederschlagung des Spartakusaufstands, weil dem ging auch die Spaltung der Sozialdemokratie voraus.
Also die Spaltung beginnt ja im Prinzip, ohne dass sie bereits vollzogen ist, mit den unterschiedlichen Voten zu den Kriegskrediten. Also dass während die Sozialdemokratie zusammen mit den Gewerkschaften verkündet, dass sie auf dem Boden der Internationale stehe und das deutsche Vaterland nur verteidigen wolle und die Frage Krieg oder Nicht-Krieg gar nicht gestellt werde, sondern die sei schon entschieden und deswegen ging es nur noch darum, Kriegskredite zu bewilligen, damit die Arbeiter gut bewaffnet ins Feld ziehen könnten. Sozusagen dagegen stimmen erst Liebknecht und dann Otto Rühle und Karl Liebknecht, zwei Abgeordnete, daraus entwächst der Spartakusbund dann auch. Da ist es bereits angelegt. Also unterschiedliche Richtungsentscheidungen. Und während die SPD sich in der Situation mit den herrschenden Kräften identifiziert und sich plötzlich in einem Boot sieht mit denen, die gerade noch der Klassenfeind waren und umgekehrt auch sozusagen der Klassenfeind von gerade die SPD und die Gewerkschaften plötzlich anerkennt als irgendwie nützliche Partner. Irgendwie, es gibt einen Aufruf von 1914, glaube ich, in dem es auch heißt, dass sozusagen die Arbeiter endlich sozusagen die internationalistische Maske ablegen und sich benehmen wie der deutsche Arbeiter, der an der Seite der Volksgenossen stehen möchte und wenn die sozusagen, wenn das Vaterland ruft, zur Stelle sei. Das ist sozusagen so die eine Fraktion, die ja vielleicht nicht sozusagen das repräsentiert, was die Mehrheit der Arbeiter denkt, aber sozusagen in einer Situation, wo die Mehrheit der Arbeiter auf das hört, was ihre Partei sagt, sozusagen auch einen großen Masseneinfluss hat. Und dann gibt es ja diese sehr kleine Gruppe des Spartakus und auch andere kleine Gruppen, die da eine andere Position vertreten und die erstmal nicht besonders wirksam sind. Also auch sozusagen später relativ wenige Leute, mit Ausnahme von den internationalen Kommunisten in Bremen, eine sehr kleine Schicht der Arbeiter auch nur erreichen. Und die SPD, da ändert sich eigentlich nichts dran. Die bleibt auf der Seite der Herrschenden. Also sie ist sozusagen gegen die Absetzung des Kaisers. Also sozusagen ist so ein bisschen so, wer ist das, so Leberwursttaktik oder sowas. Sozusagen alles das, was die Revolution auf der Straße erkämpft hat gegen die SPD, all das gesteht die SPD der Revolution dann auch zu. Sozusagen das versucht sie dann noch zu verfestigen und zu erhalten. Sie versucht aber nicht, diese Revolution weiter voranzutreiben, sondern überall, wo es geht, zu behindern. Das fängt schon in Kiel an, bei dieser Demonstration der Matrosen und Arbeiter am 3. November. Doch dort wird eine Gruppe von Matrosen zur SPD geschickt. Die SPD möchte nicht an dieser Versammlung teilnehmen, sagt, ja, habt ihr noch nicht genug daraus gelernt, aus der Niederschlagung des letzten, sozusagen Matrosenmeuterei so ungefähr. Und ja, sozusagen, das zieht sich so durch. Also die SPD identifiziert sich, die steht dann hinterher schon auch für was Neues, nämlich wie du das sagst mit der Weimarer Republik, die ja auch dazu führt, dass zum Beispiel Leute wie Friedrich Ebert oder Gustav Noske, die beide selber Handwerker und Arbeiter waren, aus der Arbeiterbewegung kamen, hohe Ämter wahrgenommen haben. Sie führt aber auch gleichzeitig dazu, dass jede selbstständige Bewegung der Massen abgewürgt und niedergeschlagen wird, versucht einzufangen, einzubinden, erbarmungslos zusammen mit den Kräften der Reaktion und Konterrevolution vorzugehen gegen die Revolutionäre, die diese Bewegung weitertreiben wollen und so. Und alles immer sozusagen unter dem Gestus, das Bestehende zu sichern, das Gewonnene nicht zu riskieren, keine Unordnung zu stiften und so weiter. Und insofern ist das so die unrühmliche Rolle der SPD, da an der Stelle auf der Seite der Konterrevolution zu stehen, die auch dazu geführt hat, dass dann eine sehr große Verbitterung ja auch oder auch eine Situation entstanden ist, in der die Zusammenarbeit verständlicherweise während der Weimarer Republik zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten nicht weiter möglich war. Also wie soll man mit denen noch weiter zusammenarbeiten, die gerade noch die eigenen Genossen haben hinrichten lassen, erschießen lassen, verhaften lassen und so weiter.
Jetzt ist es ja bei den Erfurter Falken mittlerweile fast so eine kleine Tradition, dass ihr euch zum Jahreswechsel immer mit der Novemberrevolution auseinandersetzt. Das macht ihr in verschiedenen Formaten, also mit Lesungen und Vorträgen, und das macht ihr auch dieses Jahr. Das ist jetzt noch ein bisschen hin, also das findet jetzt im Januar statt, aber kannst du trotzdem schon mal erzählen, was uns da erwartet? Also was habt ihr da für den Januar geplant?
Genau, wir machen immer im Januar im Prinzip rund um eine Veranstaltung unseres Bundesverbandes, nämlich das Rosa- und Karl-Wochenende, was immer zeitgleich mit der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration stattfindet und sozusagen auch vor ein paar Jahren beteiligt war an diesem Rosa- und Karl-Bündnis, was so eine neue Form von Erinnerung ausprobieren wollte. Sozusagen immer darum herum finden bei uns Veranstaltungen statt und das ist jetzt das dritte Jahr und wir haben uns überlegt, dieses Jahr zu starten mit einem Vortrag, der so einführen soll in das Thema. Also Leuten, die sich jetzt noch nie mit der Sache beschäftigt haben, eine Grundlage gibt, vor der auch andere Veranstaltungen, die darauf folgen, vielleicht besser verständlich werden. Das heißt, wir haben so einen Vortrag und Diskussion über die Novemberrevolution und ihre Folgen, den jemand von uns macht und mal vorstellt, was ist da eigentlich passiert, wer waren die beteiligten Kräfte und so weiter. Genau, wir haben eine Veranstaltung zur Rolle der Arbeiterräte und Soldatenräte in der Novemberrevolution, mit einem Genossen sozusagen Gerhard Engel, der einerseits ein Buch über den Bremer Kommunisten Johann Knief geschrieben hat, der sehr aktiv in der Opposition gegen den Krieg war und auch einer der maßgeblich Verantwortlichen dafür, dass die Bremer Arbeiterschaft sehr geschlossen und sehr weit links stand. Und der ist auch Mitherausgeber einer dreibändigen Dokumentensammlung der Großberliner Arbeiter- und Soldatenräte in der Novemberrevolution, so dass sozusagen der auch sehr viel Material aus diesen Räten wirklich kennt. Und der soll uns ein bisschen darstellen, weil es ja noch oft so eine sehr mystische, fast schon Institution ist, diese Räte, von der sich sehr viel versprochen wird. Der soll uns mal darstellen, was genau wurde da eigentlich besprochen, wer waren die Leute, die da saßen, was ist da genau passiert, was haben die entschieden, was wollten die, was für Unsicherheiten und Konflikte gab es da und sowas. Dann haben wir, wie gesagt, dieses Bundesverbandswochenende, wo wir hinfahren. Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Workshops, einerseits zu historischen Themen, aber auch einfach zu aktuellen Themen sozialistischer Theorie und Praxis. Und dann haben wir noch zum Abschluss eine Lesung zur Novemberrevolution, in der wir so mit mehreren Personen im Prinzip auch so eine Geschichte der Novemberrevolution, aber aus Zeitzeugenberichten, Dokumenten und solchen Dingen, also eine Collage im Prinzip der Ereignisse, die eine Lesung ist, die dann mehrere Leute miteinander lesen, machen, die nochmal so ein bisschen das, ja, wie so mit O-Tönen aufgreift im Prinzip, also nochmal eine andere Art des Einblicks in die Ereignisse gibt, nämlich durch subjektive Zeugnisse von Beteiligten, genau. Das sind so die Veranstaltungen und mehr Infos dazu. Also wenn man jetzt die genauen Termine wissen möchte zum Beispiel oder sowas, das findet man dann auf unserer Homepage www.falken-erfurt.de.